Zwischenfälle. Hörgeschichte im freien Radio.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Maschinensturm und Barrikaden.
Feministische und andere Revolten.
Solidarität mit Sinti und Roma.
Die Amazonen der Gewerkschaft.
Zwischenfälle.
Produziert für Radio Z in Nürnberg, Radio Korax in Halle und die Freien Radios.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute die Erfindung der Zeit. Zeit messen. Mond und Sonne.
Wulf, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, hat wunderbare Hochglanzbilder, das Buch, und das Thema ist die Zeit. Die Erfindung der Zeit ist der Titel. Wenn wir mal so auf Seite 27 gleich vorblättern, und zwar ist das das Bild von der Venus von Lausel. Oder Lausel.
Wahrscheinlich Lausel.
Lausel, genau. Also eine sehr alte Venus, die 25.000 Jahre ist, und die hat so ein Horn, wo sie draus trinkt, und da sind Einkerbungen drin.
Also die Archäologen, die sich damit beschäftigt haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass das die Mondphasen sind. Wie gesagt, dass diese Skulptur ist 25.000 Jahre alt, also wirklich sehr alt, und eine der ersten Belege, dass Menschen sich mit der Zeit befasst haben. Warum gerade mit den Mondphasen? Die Mondphasen spielen eine Rolle, wenn man eine Jägergesellschaft ist. Wenn der Vollmond ist, ist es in der Nacht eher hell, beim Neumond ist es dunkel, was für die Jagd Vor- und Nachteile hat. Und derjenige, der eben vorher schon weiß, jetzt kommt eine helle Nacht, hat einen gewissen Vorteil.
Und das heißt aber später, als man dann nicht mehr gejagt hat nur, sondern auch Ackerbau betrieben hat, hat sich dann die Ansprüche an eine Zeitmessung auch verschoben.
So, da war dann natürlich die Sonne das Interessantere und damit das, was wir heute das Jahr nennen, weil es ja in den meisten Weltgegenden verschiedene Jahreszeiten gibt. Und da musste man natürlich wissen, wann man aussät und wann man damit rechnen kann, dass die Ernte einzufahren ist. Da ist natürlich auch von Vorteil, wenn man sich darauf vorbereiten kann und auch möglichst den optimalen Termin findet. Von daher ist es hilfreich, wenn man sowas wie einen Kalender erfindet, der einem dann sagt, ich muss immer am, was weiß ich, 10. März ungefähr meine Anpflanzung machen, von der anderen Pflanze dann vielleicht auch erst am 5. April, je nachdem.
Also es ist eine sehr grobe Zeitmessung, nicht wie wir es heute haben, eine sekundengenaue Zeit zu messen. Und so blieb es auch eine ganze Weile lang.
Also es ging erstmal nur darum, halt den Teil der Zeit wirklich bestimmen zu können, der für das Leben wichtig ist, eben die Mondphasen und den Sonnenstand. Alles andere kam viel, viel später, weil es für die normalen Jäger und auch Bauern überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob es jetzt 12 Uhr ist oder 15 Uhr. Der wusste auch gar nicht, was das bedeutet. Es war klar, wenn es hell wird, steht man auf, dann macht man seine Arbeit, und wenn es dunkel wird, geht man wieder ins Bett.
Dann hat man sehr lange ja Sonnenuhren verwendet.
Gut, das ist ja auch das Naheliegende, dass man, wenn man einen Tag sich anschaut, merkt man ja, dass die Sonne über den Himmel zieht, dass der Schatten sich verändert. Damit kann man dann natürlich auch bestimmen, wie viel vom Tag ist denn jetzt schon vergangen.
Die Zeitmesser der Menschheitsgeschichte. Sonne, Wasser, Feuer, Sand.
Und jetzt ist es genau 16 Uhr. Um 16 Uhr trinke ich mein erstes Bier. Oder kein Bier vor vier heißt das. Das ist gar nicht wahr. Wir lügen, es ist gar nicht 16 Uhr. Es kann höchstens maximal 15 Uhr sein. Und das Bier ist auch alkoholfrei. Aber das verraten wir jetzt den Hörerinnen unserer Sendung nicht. Also offenbar haben jedenfalls Uhren die Menschheit schon lange, lange beschäftigt. Da gibt es ja unterschiedlichste Uhren, die auch Formen, die auch dargestellt werden. Ja, die klassische Sonnenuhr hier natürlich, die älteste ist offenbar in Fulda. Die
ist ein ganz einfacher Zeiger an der Wand mit einer Skala drunter, wo man am Schatten eben ablesen kann, grob, welche Uhrzeit da ist.
Das ist genau. Da gibt es noch so eine Wasseruhr, habe ich irgendwo gesehen.
Ja, Sanduhren sind ja heute noch relativ bekannt. Manche Leute kochen ihre Eier damit. Während Wasseruhren eigentlich kaum noch auftauchen, gab es aber früher durchaus auch häufiger, dass irgendwo ein Behälter Tropfen für Tropfen geleert wurde und man so eben die Zeit gemessen hat.
Also das ist eine ganz fantastische Uhr. Wasseruhr in Form großer mechanischer Apparate aus Arabien, 12. Jahrhundert. Das ist, also die ist wirklich schön. Ne? Da ist oben sitzt ein arabischer Herrscher mit Turban drauf. Der hat so einen Zeigestock in der Hand. Drunter läuft eine Scheibe. Da zeigt er dann an, wie spät es ist. Und irgendwie ist das Ganze vom Wasser angetrieben. Aber die weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Die wird auf dem Bild nicht ganz klar.
Da muss
eine feine Mechanik dahinter stecken. Wo das Wasser eben von oben nach unten fließt und dadurch die Drehbewegung.
Genau, dann ist irgendwie wahrscheinlich unten ein Pegel, das sinkt nach unten und dann dreht sich das. Ja, genau. Kann man im Radio jetzt aber wunderschön sehen hier. Und dann, also diese Straßburger Uhr da, weiß nicht, hast du die schon selber gesehen, die ist hier abgebildet. Nein. Aber das ist, also diese ganz fantastische Uhr. Ne? Da ist also. Ganz außen würde ich sagen, das sind so Tierkreiszeichen, ne? Hier dieses, was da auch ganz außen läuft. Dann gibt es hier einen Levier de Soleil, also quasi ein Sonnenzeiger, der zeigt die Sonne an. Da gibt es mehrere unterschiedliche Zeiger. Ein Planetarium, eine Kugel, auf der die Planeten abgebildet sind. Und das alles wird von dieser Mechanik angetrieben. Bloß das Einzige, was man sich nicht vorstellen kann, ist, dass man leicht die Zeit drin ablesen kann. Das ist wirklich, wenn man da so unten drauf kommt, ich weiß es nicht. Ne? Aber es war, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Ne? Das ist so eine mittelalterliche Uhr, die ist im Jahre
1574.
Genau.
Also die ersten mechanischen Uhren, die es gab, waren schrecklich schlecht. Die waren praktisch alle in Kirchtürmen gebaut. Erstens hatte die Kirche das nötige Geld, um die sich anzuschaffen. Zweitens hat man noch viel Platz gebraucht, um die Mechanik, die damals sehr grob war, unterzubringen. Und es war aber so, dass die am Anfang mehrmals täglich nachgestellt wurden, mit Hilfe von Sonnenuhren. Also eigentlich waren da die Sonnenuhren das Genauere und die mechanischen Uhren wurden dann danach, oder das Verlässlichere, die mechanischen Uhren und sich nach denen gerichtet. Man hat aber dann schon ziemlich bald angefangen, nicht nur einfach die Zeit am Kirchturm anzuzeigen, sondern alles mögliche andere, zum Beispiel die Stellung der Planeten, welche Mondphase gerade ist und die Stellung der Sterne, also richtige Astrolabien daraus zu bauen.
Der Siegeszug der mechanischen Uhr.
Also aufgetaucht sind die so um 1300 rum, diese mechanischen Uhren. Und die Frage ist eigentlich, warum? Weil im Grunde war es ja erstmal für die Menschen überhaupt nicht wichtig, exakt zu wissen, wie spät es ist, lange Zeit. Ne? Und um die Zeit hat sich das dann verändert.
Es war lange Zeit.
Man wollte dann wissen, wie spät ist es denn jetzt ganz genau.
Genau, das war lange Zeit nicht wichtig, weil für die Bauern das keine große Rolle gespielt hat. Die Tiere haben sich schon gemeldet, wenn sie Hunger hatten. Und man hat auch gesehen, es wird hell, jetzt muss ich aufs Feld und umflügen, jäten oder sonst was machen. Aber es begann dann ja im Mittelalter damit, dass sich Handwerke gebildet haben. Also die Arbeitsteilung ist vorangeschritten. Man hat nicht mehr alles selber gemacht. Also am Anfang hat ja der Bauer sein Werkzeug selber hergestellt. Das wurde dann irgendwann aufgeteilt. Es gab Schmiede und Zimmerer und was weiß ich was alles. Da wurde es immer notwendiger, sich abzusprechen, weil ja Arbeitsteilung heißt, dass wenn einer mit der Arbeit fertig ist, er dem anderen das übergibt. Und da wurde es dann eben langsam sinnvoll, über Uhrzeiten zu sprechen, damit man halt ausmachen kann, wir treffen uns da und da. Und auch dann letztlich, um Arbeitszeit zu erfassen, die ja auch eine Rolle spielt.
Jagd nach Genauigkeit.
Da können wir auch noch ein bisschen drüber reden, im Grunde über diese Arbeitszeit. Folgendes Bild, nämlich dieses Bild. Das finde ich sehr interessant, weil ich mal einen meiner Söhne gefragt habe in einem Museum, ob er denn wisse, was das ist, was wir hier sehen. Da hat er gesagt, Nee, das weiß er nicht, das kennt er nicht. Wir sehen nämlich hier eine Menschenschlange auf dem Bild aus den 20er Jahren. Das sind offensichtlich Arbeiter, man sieht es an den Mützen und an der Kleidung natürlich, ja, die hier anstehen in einer Schlange und der Vorderste schiebt eine Karte in eine Uhr rein und es macht Bing. Wir wissen, dass es Bing macht, wir beide wissen, dass es Bing macht, weil es eine Stechuhr ist. Ja. Und das kennt man heutzutage nicht mehr. Und das finde ich schon interessant, ne, dass das sozusagen nicht die Stechuhr nicht mehr gibt, das ne, ist mit der wir sozusagen groß geworden sind. Ja. Das finde ich also hochinteressant.
Also Arbeitszeiterfassung war dann etwas später natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, weshalb man eine möglichst genaue Uhr brauchte. Das wurde dann ja in der Industrialisierung nochmal potenziert. Es kennen vielleicht viele schon den Taylorismus. Das war so ein amerikanischer Ingenieur, der in der Fabrik sämtliche Arbeitsgänge untersucht hat und die dann haarklein zerlegt hat. Den Hebel von vorne nach hinten machen, dauert 3 Sekunden. Dann 2 Schritte zur Seite gehen, dauert 5 Sekunden. So wurden die Arbeitsschritte exakt vermessen, optimiert und letztlich dann auch den Arbeitern vorgeschrieben. Ich habe jetzt gemessen, das dauert so und so viele Sekunden oder Minuten. Dementsprechend müsst ihr das so und so oft pro Stunde auch schaffen. Also es war auch ein Instrument der Ausbeutung, damit eben die Arbeit selber besser messen zu können und möglichst effektiv ablaufen zu können.
Und zwar effektiv für die sozusagen die Ausbeutenden war das wirklich sehr effektiv, diese Kleinteilung der Arbeit. Was ich noch kenne, ist am Fließband zu stehen und ich weiß nicht, zu unserer Zeit hieß das RIFA, glaube ich. Das war so ein Messverfahren, also da wurde Akkord hergearbeitet. Das heißt, du hast also deine Arbeit möglichst schnell verrichten sollen und wenn du zu langsam warst, dann hast du deine Mitkolleginnen geärgert, weil die waren abhängig davon, wenn der Akkord gut war, dann hat man mehr verdient, dann hat man was dazu gekriegt. Und da gab es eben diese Refa, die halt haben halt gemessen, wie schnell können die Leute arbeiten. Jeder wusste aber eigentlich, wenn er den Akkord zu stark erfüllt, dann wird diese ne, die Zeit quasi, die das dauern darf, wird dann runtergesetzt. Das heißt, dann musst du noch schneller arbeiten das nächste Mal. Ja. Das wusste jeder so. Und ja,
das Gemeine daran war halt, dass am Fließband ja mehrere Arbeiten nacheinander verrichtet werden. Und wenn einer derjenigen, der da arbeitet, zu langsam ist, dann können die nach ihm kommen, das ja gar nicht reinholen, weil die Werkstücke halt zu langsam ankommen. Und das führt eben dazu, dass die dann sich bei dem beschweren, der langsamer gearbeitet hat, weil sie selber weniger verdienen, weil der Verdienst ja nicht nur abhängig war von der Stundenzahl, sondern vor allem von der Produktionszahl, die am Ende rauskam. Ja.
So rum oder andersrum, was ich schon auch erlebt habe, ist, dass man einfach sich auch geeinigt hat unter den Arbeitenden.
Dass man ein bestimmtes Level halt erreicht. Ja, so, natürlich. Das schon, aber dieses Mindestlevel musste auf alle Fälle erreicht werden.
Man wollte den Akkord schon abschöpfen, aber sozusagen überstrapazieren, ne? Weil man wusste, das schadet an.
Zeit fühlen. Beschleunigte Zeit.
Zeit fühlen heißt das Kapitel. Beschleunigte Zeit ist der erste Abschnitt in diesem Kapitel. Und da sehen wir hier eine Hausfrau aus den 50er Jahren, würde ich sagen, ja, die auf einer Waschmaschine einen Kuchen backt vielleicht. Die schüttet was in die
Sieht nach Kuchen
backen aus. Ja, könnte Kuchen backen sein. Die hat eine wunderbare weiße Schürze an, wie man es damals getragen hat. So saubere, glänzige Schuhe hat man nicht bei der Hausarbeit getragen, da bin ich mir sehr sicher. Und ich weiß auch nicht, ob sie diese Schüssel auf die Waschmaschine stellen sollte. Ne? Weil wenn die Waschmaschine läuft, dann fängt die an zu hüpfen, würde ich behaupten.
Ist wahrscheinlich gefährlich, aber ich nehme an, dass das ein Bild aus der Werbung ist über die glückliche Hausfrau, die mit ihren Geräten ein schönes Leben hat. Und da hat man das Bild halt so gestellt.
Also es war natürlich schon toll für die Menschen dann, für die Hausfrauen da vor allem mit den Haushaltsgeräten, dass die da mehr Freizeit hatten, weil sie ja auch Zeit sparen konnten.
Man sollte meinen, dass die Menschen in Freizeit ertrinken, weil ja es viele zeitsparende Maschinen gibt. Waschmaschine, Spülmaschine, elektrische Mischgeräte. Aber man hat Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass die heutigen Haushalte mehr Arbeit erfordern als früher. Wahrscheinlich ist einfach mit der Technik sind auch die Ansprüche hochgegangen, dass man früher gesagt hat, ja, ganz so sauber muss es nicht sein. Und heute muss es halt alles geleckt sein und mit entsprechendem Aber das ist halt mit entsprechendem Arbeitsaufwand verbunden.
Das heißt, man arbeitet heute im Grunde genauso viel oder mehr vielleicht sogar im Haushalt wie früher?
Laut Untersuchungen wird mehr im Haushalt gearbeitet als früher.
Ich habe mal gehört, das einzige Gerät, das wirklich Zeit spart im Haushalt, das ist die Mikrowelle.
Ich meine, ich stelle mir das auch so vor, dass das früher halt so war, dass in so einem Bauernhof die Feldarbeit und die Arbeit mit den Tieren das Wichtige war. Das musste auf alle Fälle passieren. Da war natürlich die Bäuerin auch mit involviert. Und wenn da noch Zeit übrig blieb, dann konnte sie Hausarbeit machen. Und da blieb halt normalerweise nicht viel Zeit übrig. Das war ja damals nicht so, dass die Leute 8 Stunden gearbeitet haben und dann war Feierabend, sondern die haben halt so lange gearbeitet, wie es notwendig war. Was natürlich auch von Jahreszeit zu Jahreszeit etwas unterschiedlich war.
Das hat natürlich auch was mit dem Zeitempfinden schon was zu tun, dass wir überhaupt trennen zwischen Arbeitszeit und Freizeit.
Ja, also ganz wichtiger Punkt, wenn wir gar nicht unterscheidet, was ist jetzt Arbeitszeit und was ist der Rest des Lebens, dann brauchen wir auch nicht unbedingt wissen, was eine Stunde ist, weil es ja eh egal ist.
Dann ist natürlich wichtig noch, ob man evangelisch und katholisch oder gar nicht ist, weil das tatsächlich in der christlichen Vorstellung also für eine Sünde halt, seine Zeit zu verschwenden. Und meine Oma hat noch gesagt, dem lieben Herrgott sei Zeit stehen, wenn wir gespielt haben, ich weiß es nicht, als Kind. Ja. Ne? Lieben Herrgott, sei Zeit stehen.
Wobei die Frage ist, was Zeit vergeuden schon heißt. Die Zeit verläuft ja so und so. Wie kann man die vergeuden?
Ja.
Also gemeint ist damit ja wahrscheinlich, dass man in der Zeit, in einer bestimmten Zeit, was macht, was einen Sinn macht. Hm. Aber was der Sinn ist, muss man dann ja auch nochmal hinterfragen.
Was gottgefällig ist und das bestimmt.
Was gottgefällig ist oder Geld verdienen oder den Haushalt schmeißen. Oder eben einfach Dinge, die einem Spaß gemacht haben.
Multitasking crazy.
Da haben wir ein wunderschönes Bild hier, wie wir es täglich auf der Straße sehen. Junge Leute, vor allem junge Damen sind das für mich, das ist aber ein bisschen unfair, das sind junge Männer wie genauso. Die gucken in ihr Smartphone und sehen nichts anderes mehr von der Welt. Jede guckt in ihr eigenes Smartphone. Da gibt es einen Begriff dazu, der heißt Constant Multitasking Craziness. Habe ich aus deinem Buch gefunden.
Ja, und gemeint ist damit, dass in der neueren Zeit viele Menschen viele Dinge gleichzeitig machen. Also Beispiel Homeoffice. Viele Menschen, die Homeoffice machen, versorgen nebenbei die Kinder, kochen vielleicht noch das Mittagessen und checken auf dem Handy, ob ihre Freunde gerade wieder auf Facebook aktiv sind. Das werden also mehrere Dinge gleichzeitig gemacht, was ja erstmal gut klingt
und nach Zeitersparnis. Für den Arbeitgeber ist es schlecht, weil
für den Arbeitgeber ist es schlecht,
lieben Arbeitgeber ist halt Zeit stehen.
Aber es ist auf alle Fälle so, dass der menschliche Geist eigentlich nicht dafür gemacht ist. Man kann eigentlich nur eine Sache zu einer Zeit richtig machen. Alles andere ist dann eher so, ja, man kriegt schon hin, aber es ist anstrengend und man ist bei nichts so richtig dabei.
Das ist jetzt deine Meinung oder ist das wissenschaftlich? Das
ist wissenschaftlich auch so erwiesen, ja. Und das andere, was beim Handy natürlich nur eine große Rolle spielt, ist, dass es Untersuchungen gibt, dass die Menschen unheimlich oft am Tag auf ihr Handy schauen und dadurch die Tageszeit unterbrochen wird in lauter ganz kleine Abschnitte. Weil alle paar Minuten wieder gucken, was habe ich versäumt auf der Welt, muss ich mal schnell nachschauen.
Der beschleunigte Kapitalismus.
Hier haben wir noch Bilder von der Börse.
Ja, da hat es ja auch das Tempo enorm zugenommen mit diesen computerbasierten Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren. Ist es ja der menschlichen Geschwindigkeit entrückt. Also es geht ja wirklich in Sekundenbruchteilen. Es kommt irgendeine Meldung rein und dann wird entsprechende Posten verkauft oder gekauft. Das ist schon auch ein bisschen angsterregend, weil man sich da komplett darauf verlässt, dass die Computerprogramme das schon richtig machen. Und die Gefahr, dass dann das eine das andere gibt und es zu einem größeren Absturz kommt, ist zweifellos da auch vorhanden.
Die menschliche, also die Kontrollierbarkeit durch den Menschen und die Gesellschaft, sagen wir mal, als solche, ja, ist ja sowieso ein Problem. Es gibt auch den Begriff Turbokapitalismus, wo wir immer schneller einen Kreislauf haben von ich investiere, ich produziere und dann kann ich wieder reinvestieren. da spielen die Börsen natürlich auch eine Rolle darin. Ne? Das können wir nicht mehr kontrollieren. Wir haben ein Wachstum, das nicht davon abhängig ist, davon, dass wir diese ganzen Waren wirklich benötigen, sondern die Produktion benötigt, dass wir die Waren benötigen. So, ne?
Das Lebenstempo in verschiedenen Ländern.
Interessantes Kapitel finde ich ja auch, dass es das Lebenstempo in verschiedenen Ländern, also wo es darum geht, dass in verschiedenen Kulturen unterschiedlich Umgang mit der Zeit ist. Sind es auch eigene Erfahrungen von dir?
Sind zum Teil schon auch eigene Erfahrungen. Ich finde schon, wenn man nach Berlin fährt, dass dort die Leute etwas schneller unterwegs sind als in Nürnberg. Mehr gestresst von der Großstadt und dem, was sie so zu tun haben. Und wenn man im Urlaub aufs Land fährt, vielleicht noch in ein weniger industriell entwickeltes Land, da haben die Leute deutlich mehr Zeit und laufen nicht so schnell, halten vielleicht auch mal ein Schwätzchen zwischendrin, alles geht etwas geruhsamer zu.
Das Lustige ist tatsächlich, dass das auch messbar ist. Ne?
Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wo Leute tatsächlich das Lauftempo in Fußgängerzonen gemessen haben und so ziemlich das festgestellt haben, dass in den großen Industriestädten die Leute am schnellsten unterwegs sind. Es gibt auch Untersuchungen im Laufe der Zeit. Ich bringe es nicht mehr ganz zusammen. In Singapur ist das Tempo innerhalb von 10 Jahren um 40% gestiegen oder so. Dann kann man sich ja vorstellen, so ein stressiger Bürotag ist eher so, dass man dann meint, jetzt muss man aber ganz schnell noch was einkaufen und dann ganz schnell heimkommen, um dann noch dieses und jenes zu erledigen.
Innerhalb von Deutschland gibt es so diese Messung mit den Gehgeschwindigkeiten. Da stellen wir fest, dass man in Trier und Saarbrücken am langsamsten unterwegs ist. Und wo ist man am schnellsten? In Hannover. In Hannover und Dresden. Ja. Also das finde ich auch so ein ganz schönes Bild hier. Das ist ein Bild wohl aus dem arabischen Raum. Ja?
Hier von Afrika.
Aus Afrika, genau. Da gibt es ein afrikanisches Sprichwort, das da heißt: Als Gott die Welt erschuf, gab er den Europäern die Uhr und den Afrikanern die Zeit. Also offenbar ist das auch vom Selbstverständnis der Afrikaner aus gesehen, was sie unterscheidet von den Europäern. Und man sieht in dem Bild halt so einen Händler mit einem Maultierkarren, würde ich sagen. Da sind die Waren von Amazon drauf. Nee, wahrscheinlich nicht. Kaffeepackungen, weiß ich nicht. Und er sitzt hinten drauf und wartet, keine Ahnung, auf Kunden. Oder das losgeht. Das Selbstverständnis von den unterschiedlichen Kulturen ist ja offenbar ja auch dann unterschiedlich zu dem.
Ja, aber ich glaube, diese Frage hauptsächlich abhängig davon, wie weit die Wirtschaft entwickelt ist, wie rasant der Kapitalismus dort sich entwickelt hat. Je industrialisierter eine Region ist, umso weniger Zeit meinen die Menschen zu haben, weil eben alles von der Arbeit schon getaktet ist und dann geht es in der Freizeit bei vielen so weiter.
Klar, also
es ist nicht. Während in dem Land, wo zum Beispiel dieser junge Mann da seine Waren verkauft, spielt es wahrscheinlich keine große Rolle, ob er jetzt um 7 Uhr auf dem Markt ist oder um 8 Uhr. Deswegen wird er auch nicht viel mehr verkaufen. Er wird vermutlich auch so wenig am Tag verdienen, dass niemand in Europa dafür auch nur einen Finger krumm machen würde. Das ist schon auch die schwarze Seite dabei, oder die dunkle Seite dabei. Es ist natürlich schön, dass er nicht diesen Stress hat, aber er wird vermutlich auch ein deutlich niedrigeres Lebensniveau haben im Vergleich zu den entwickelten Ländern.
Eulen und Lerchen.
Die Eule und die Lerche, ja. Da hat jeder schon mal drüber diskutiert, ne, was für ein Typ er ist. Also,
ja, ich denke, halt früh, springt aus dem Bett. Jeder Mensch hat in seinem Bekanntenkreis Leute, die früh schon fürchterlich fit und aktiv sind und dafür abends bald schlapp machen und andere, die abends den Weg nicht finden und dafür früh lange brauchen, bis sie wieder fit werden oder richtig wach sind. Da gibt es natürlich auch Untersuchungen dazu. Vielleicht dann doch zum letzten Kapitel noch schnell. Da gab es einen wagemutig bis verrückten französischen Wissenschaftler, der selber in sich eine tiefe Höhle begeben hat und dort nicht mitbekommen hat, ob es draußen Tag oder Nacht ist. Und er hat dann versucht, ohne äußere Einflüsse seine Tage einzuteilen und ist dann im Laufe der Zeit etwas aus dem Rhythmus gekommen. Da hat man daraus geschlossen, dass der eigentliche Rhythmus Stundenpunkt. Und dementsprechend gibt es eben viele Leute, die abends den Weg ins Bett nicht finden, weil für sie der Tag halt noch nicht wirklich zu Ende ist, weil ihr innerer Tag sozusagen etwas länger ist als der astronomische Tag, der draußen stattfindet. Umgekehrt gibt es auch Menschen, bei denen der innere Tag etwas kürzer ist. Die werden dann abends eben bald schlapp und dafür sind sie früh dann wieder fit. Interessant fand ich auch, dass das im Laufe des Lebens sich tatsächlich ändert. Das kennen wahrscheinlich auch alle, dass junge Menschen eher früh unausstehlich sind und dafür abends lange durchhalten, während ältere Menschen häufig abends platt sind und dafür früher aufstehen. Das entwickelt sich im Laufe des Lebens so und scheint auch ganz natürlich zu sein.
Du warst ja auch mal eine ganze Zeit Lehrer und da gab es doch eigentlich schon immer mal den Vorschlag, man könnte doch mal die Schule später anfangen lassen.
Ja, das ist was alle paar Jahre mal durch die Presse geistert, dass es gar keinen Sinn macht, die Schüler schon um 8 daher zu bitten. Also zumindest dann, wenn die Pubertät losgeht, weil die dann einfach von ihrem Lebensrhythmus noch nicht aufnahmefähig sind. Dass es viel mehr Sinn machen würde, da später anzufangen. Aber ich glaube, das erleben wir alle nicht mehr, dass das bayerische Kultusministerium
umsetzt. Es muss ja historische Ursachen haben, dass man früher gesagt hat, aus einem Menschen kann gar nichts werden, wenn er nicht diszipliniert früh stelle ich mir vor. Ne?
Das ist das eine, ich meine, damit was zu tun das haben. Andere ist, dass natürlich in der bäuerlichen Gesellschaft man zumindest im Sommerhalbjahr halt dann anfängt, wenn es hell wird, weil es viel zu tun gibt. Und dann wurde das aber, denke ich, auch fortgesetzt von dem, was in deutschen Schulen ja nach wie vor, oder zumindest in Bayern so ziemlich die Regel ist, dass die Schule hauptsächlich am Vormittag stattfindet. Und wenn wir bis 13 Uhr fertig sein, dann muss man natürlich relativ sinnvoll, wäre da vielleicht ein komplett neues Konzept, das man später anfängt und dafür aber auch bis 16 Uhr oder so in der Schule.
Ja, also jetzt mal hier von uns ganz deutlich die Botschaft ans Bayerische Kultusministerium, mindestens eine Stunde später anfangen in der Schule.
Zeitreisen.
Was ich schon auch interessant finde, ist dann am Ende des Buches noch sich damit auseinanderzusetzen, ob denn Zeitreisen überhaupt möglich sind. Der Redakteur einer Geschichtssendung, der wünschte sich natürlich vor allem wünschen, in die Vergangenheit reisen zu können.
Also die Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind mehrheitlich oder fast alle der Meinung, dass Zeitreisen in die Vergangenheit leider nicht möglich sind. Das ist die ganz einfache Geschichte von dem Vatermörder. Wenn du in die Vergangenheit zurückreist und deinen Vater umbringst, bevor er dich gezeugt hat, dann gibt es einen Widerspruch, weil dann gibt es sich ja gar nicht. Dieser Widerspruch ist unauflösbar, deswegen geht man eigentlich davon aus, dass es Zeitreisen in die Vergangenheit nicht geben kann. Zeitreisen in die Zukunft sind auf alle Fälle möglich. Wann da mal vielleicht irgendwann die Technik so weit ist, dass man das tatsächlich machen kann, ist aber eine ganz andere Frage. Ich denke, das wird schon auch noch eine ganze Zeit brauchen, bis das soweit ist. Warum ist das möglich? Weil eben Einsteins Relativitätstheorien ja sagen, dass die Zeit relativ ist. Das heißt, die kann mal langsamer vergehen und mal schneller vergehen. Da ist ein berühmtes Beispiel dafür, das sogenannte Zwillingsparadoxon. Zwei Zwillinge, einer lebt auf der Erde, der andere steigt in eine Rakete, fliegt irgendwo hin und wieder zurück. Da der im Vergleich zu dem, der auf der Erde geblieben ist, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, vergeht für ihn die Zeit langsamer als für den auf der Erde. Das heißt, wenn die Zwillinge 20 sind, wenn der losfliegt, kann es sein, dass der auf der Erde 60 geworden ist, während der rumgeflogen ist, für den die Zeit langsamer verging, nur 20 Jahre älter geworden ist und als 40-Jähriger zurückkommt. Das wäre ja schon sowas wie eine Zeitreise.
Bei Raumschiff Enterprise kommt das aber auch vor, ne, dass die durch die Zeit so ein bisschen reisen, dann nehmen die so Würmlöcher. Das ist aber Quatsch, ne? Das ist so, haben die Filmemacher erfunden.
Es ist nicht reiner Quatsch, es gibt schon Verzerrungen im Weltraum, wo große Massen sind, wo eben sich die Raumzeit verkrümmt. Das wird jetzt aber schwierig, das wirklich physikalisch sauber darzustellen. Da ist es laut Einsteins Theorie so, dass die Zeit langsamer läuft und dementsprechend kann man mit einem ähnlichen Trick da in die Zukunft reisen. Aber wie gesagt, es ist heute alles außerhalb der Möglichkeiten. Bei dem Beispiel mit dem Raumfahrer, der von der Erde losfliegt, der müsste mit irgendwie 3/4 Lichtgeschwindigkeit mindestens fliegen oder noch schneller. Das ist himmelweit von dem entfernt, was heute möglich ist. Auch mit den Wurmlöchern da hinzureisen, hat man heute auch keinerlei Vorstellung davon, wie man das jemals schaffen will.
Gut.
Also wir reden hier nicht von einer Zeitmaschine, die in den nächsten 10 Jahren erfunden wird, sondern nur von den
theoretischen
Gesetzen da dagegen sprechen oder ob das aufgrund der Gesetze möglich sein könnte.
Womit wir unsere Lebenszeit verbringen.
Jetzt haben wir so viel über Zeit gesprochen. Weiß man denn eigentlich, womit der Mensch so seine Zeit verbringt?
Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, womit wir Menschen so unsere Lebenszeit verbringen. Der durchschnittliche Deutsche schläft in seinem gesamten Leben etwas mehr als 24 Jahre. Das ist schon mal eine ganze Menge. 7 Jahre arbeitet er für seinen Lebensunterhalt und immerhin 5,5 Jahre verbringt er vom Fernseher. 5 Jahre verbringen wir beim Essen, 2,5 im Auto und knapp 2 Jahre lernen wir in der Schule oder Uni oder erledigen Hausaufgaben. 1,5 Jahre nimmt Sport in Anspruch, ebenso viel Zeit der Einkauf. 1/3 Jahr insgesamt spielen wir mit unseren Kindern, immerhin 1/2 Jahr verbringen wir im Stau und sitzen auf dem Klo. Beten und küssen,
jeweils
ungefähr 2 Wochen. Also mit Beten beschäftigt sich der durchschnittliche Deutsche insgesamt 2 Wochen und genauso lang mit dem Küssen. Und zusammengerechnet 16 Stunden lang dauern unsere Orgasmen.
Donnerwetter.
Das sind natürlich nur Durchschnittswerte.
Mit einem herzlichen Dank fürs Interview an Wolfgang Blum. Die Musik im Beitrag kam von David Cestai, Audio Resaut und Xilo Zico.